danke, dass du hier bist und dass du jetzt zu uns sprichst. Amen. Auch von meiner Seite ganz, ganz herzlich willkommen hier in der Chapel, auch besonders die Gäste. Ich weiß, einige Gemeinden haben jetzt ein bisschen Pause, aber ich finde es cool, dass ihr keine Pause macht, sondern dass ihr einfach mal andere Gemeinden besucht. Und auch an der Stelle ganz herzlichen Dank auch an die Leute, die hier Dienst tun. Vielleicht geben wir ihnen auch mal einen großen Applaus, die das hier auch möglich machen. Auch in den Kindergruppen. Es ist tatsächlich gar nicht so einfach, im Sommer die ganzen Positionen zu besetzen, weil auch hier sind viele im Urlaub, und umso mehr finde ich das richtig, richtig super, dass wir hier so diesen Gottesdienst haben können mit Full Band und alles drum und dran. Also ganz herzlichen Dank, dass wir so Gott anbeten dürfen. Genau. Und jetzt kommen wir zu Gottes Wort. Und einige waren vielleicht schon überrascht, wenn sie auf den sozialen Medien gelesen haben, Rotkäppchen und der Wolf. Und vielleicht muss ich da auch noch was hören im Nachhinein, dass man sagt, jetzt heute gibt es eine Märchenstunde. Manche sagen ja, Bibel ist Märchenstunde, aber nein, ist es nicht. Bibel ist Wahrheit und Gottes Wort ist Wahrheit. Aber als ich diesen Text hier gelesen habe, musste ich unweigerlich an ein Märchen denken, nämlich an das Märchen von Rotkäppchen und der Wolf. Warum? Eine Illustration für das, was wir heute hier hören. Ihr kennt das Märchen, oder? Es sind ja auch noch einige, die schon ein bisschen älter sind. Ich weiß nicht, ob heute noch Märchen gelesen werden. Grimms Märchen, genau. Gerd, also bist du irgendwie verwandt mit denen oder so? Keine Ahnung. Ja, ich habe das mal einleitend, so die Hauptgeschichte mitgebracht. Da heißt es an der Stelle, wo Rotkäppchen da in die Wohnung der Großmutter kommt: Ei, Großmutter, was hast du denn für große Ohren? Dass ich dich besser hören kann. Ei, Großmutter, was hast du denn für große Augen? Das fragt halt das Rotkäppchen, ja. Und der Wolf, der da die Großmutter verschlungen hat und der da im Bett liegt, ja. Habt ihr das Bild hier vorne? Ei, Großmutter, dass ich dich besser sehen kann. Ei, Großmutter, was hast du für große Hände? Dass ich dich besser packen kann. Aber Großmutter, was hast du denn für ein entsetzlich großes Maul? Dass ich dich besser fressen kann. Kaum hatte der Wolf das gesagt, so tat er einen Satz aus dem Bett und verschlang das arme Rotkäppchen. Nun, wer die Geschichte kennt, es gibt da ein Happy End. Ja, echt. Geht ja eigentlich nicht. Ist ja eigentlich da vorbei, die Geschichte. Der Jäger kommt rein, schneidet dem schlafenden Wolf den Bauch auf und herauskommen Rotkäppchen und die Großmutter. Ja, so läuft das halt in Grimms Märchen. Stattdessen bekommt der Wolf Steine in den Bauch gelegt und er hat dann auch sein Ende gefunden. Ist halt ein Märchen. Doch aufgepasst, da ist eine Lektion dahinter. Und jetzt schalten wir um von Märchen auf Realität, nämlich in Gottes Wort. Und ihr dürft mal aufschlagen, Josua Kapitel 9. Josua Kapitel 9. Und der Text ist überschrieben mit den Gibeoniter. Ihr habt es festgestellt, in letzter Zeit gar nicht mehr so sehr den Predigttext vorne auf der Wand, weil ich so begeistert bin, dass ihr alle eine Bibel dabei habt irgendwie. Und ihr alle mitlesen könnt. Und nehmt die mit, Leute. Ihr müsst das nachprüfen, was ich hier vorne erzähle. Ja? Ihr habt es ja schwarz auf weiß. Das ist ja so gut, dass wir das auch elektronisch und schwarz auf weiß haben. Aber ich lese es euch vor. Also, es hatte sich mittlerweile rumgesprochen, wir können Israel nicht vernichten. Das war die Agenda der Völker in Kanaan, um Kanaan herum, die Vernichtung. Ja, wie das hier mal einer in Deutschland gesagt hat, der jüdischen Rasse. Ja. Das ist übrigens auch heute noch Programm auch von vielen Menschen und Nationen. Auf alle Fälle hat sich das rumgesprochen, wir können dieses Volk nicht verrichten, wir müssen uns zusammentun. Und da heißt es im Vers 1, als dies nun alle Könige hörten, die diesseits des Jordan auf dem Bergland und in der Shephala und in der ganzen Küste des großen Meeres wohnten, dem Libanon gegenüber, die Hethiter, Amoriter, Kanaaniter, Perisiter, Heviter und Jebusiter, da versammelten sie sich einmütig, um gegen Josua und Israel zu kämpfen. Diese Völker waren völlig zerstritten untereinander, sie bekämpften sich bis aufs Blut und hier bildeten sie plötzlich eine Einheit. Allein darüber könnte man eine ganze Predigt halten, Leute. Das ist heute auch so. Bei Eheproblemen oder Konflikten oder Persönlichkeitsdefiziten, da hilft ein gemeinsamer Feind und schon sind die Probleme weg. Das ist eine Strategie. Ist dir das auch schon mal aufgefallen? Ja? Du hast vielleicht einen Streit miteinander, du kommst nicht so richtig klar und du schaffst es, einen gemeinsamen Feind auszumachen und schon ist das Problem weg. Es ist nicht weg, ja, aber plötzlich ist man sich einig. Ganz interessante Geschichte hier, die auch heute noch geschieht. Aber das ist nicht unser Thema, es geht weiter im Vers 3. Als aber die Einwohner von Gibeon, das ist ca. 35 Kilometer entfernt von Gilgal, ja, da wo sich das hier zutrug, also Katzensprung, hörten, was Josua mit Jericho und Ai getan hatte, da gebrauchten sie eine List. Und sie gingen hin und verstellten sich als Abgesandte. Sie nahmen alte Säcke auf ihre Esel und alte zerrissene und geflickte Weinschläuche, auch alte und geflickte Schuhe an ihre Füße und zogen abgenutzte Kleider an. Und alles Brot ihres Speisevorrats war hart und schimmelig. Also sie geben sich damit als Botschafter oder Vertreter einer weit entfernten Nation. Und dabei sollen die dreckigen Klamotten und das vergammelte Brot helfen. Ja, das wird nämlich jetzt gleich auch erklärt. Hier auch wieder die Illustration. Ja, das hat der Wolf auch gemacht, der sich als Großmutter verkleidet hat. Vers 6. Und sie gingen zu Josua ins Lager nach Gilgal und sprachen zu ihm und zu den Männern von Israel. Wir sind aus einem fernen Land gekommen. So macht nun einen Bund mit uns. Da sprachen die Männer von Israel zu den Hevitern. Vielleicht wohnt ihr in unserer Nähe. Wie könnten wir da einen Bund mit euch machen? Hier, kleiner Exkurs, warum sollten sie keinen Bund mit anderen Leuten machen? Nun, ganz einfach, weil diese Völker, mit denen sie es zu tun hatten, menschenverachtende Praktiken hatten, bis hin zu Menschenopfer. Also das liest man da, also was da alles passiert ist, das ist mega, also okkulte Praktiken und so weiter. Und Gott hat von Anfang an gesagt, wenn ihr da reinkommt, schließt keinen Bund mit diesen Völkern, weil das wird euch früher oder später einnehmen. Ihr seid nicht die, die andere beeinflussen, sondern sie werden euch beeinflussen. Und das sehen wir übrigens immer wieder, wo sie das gemacht hatten. Also das wird euch schaden. Und ein Bund ist ein Abkommen, ist eine Einheit. Da schließt man einen Vertrag miteinander, da ist man dann eins. Na, und die Völker hatten natürlich auch gar nichts mit Gott zu tun gehabt. Vers 8 heißt es weiter, sie aber sprachen zu Josua, wir sind deine Knechte. Und Josua sprach zu ihnen, wer seid ihr und woher kommt ihr? Und sie sprachen zu ihm, deine Knechte sind aus einem sehr fernen Land gekommen, um den Namen des Herrn, deines Gottes willen. Denn wir haben die Kunde von ihm vernommen und alles, was er in Ägypten getan hat. Auch alles, was er den beiden Königen der Amoriter jenseits des Jordan getan hat. Sion, dem König von Hesbon, Og, dem König von Baschan, der in Astrod wohnt. Darum sprachen die Ältesten und alle Einwohner unseres Landes zu uns und sagten, nehmt Speise mit auf den Weg und geht hin ihnen entgegen und sprecht zu ihnen, wir sind eure Knechte, so macht nun einen Bund mit uns. Dies ist unser Brot, das wir als Speisevorrat aus unseren Häusern mitnahmen, war noch warm, als wir auszogen, um zu euch zu gehen. Und nun aber, sie ist hart und schimmelig. Und diese Weinschläuche waren neu, als wir sie füllten, und siehe, sie sind zerrissen. Und diese, unsere Kleider und unsere Schuhe, sind abgenutzt worden von der sehr langen Reise. Da nahmen die Männer Israels von ihrer Speise, aber den Mund des Herrn befragten sie nicht. Und Josua machte Frieden mit ihnen und schloss einen Bund mit ihnen, dass sie im Leben bleiben sollten. Und die Obersten der Gemeinde schworen ihnen. Man kann es eigentlich gut verstehen, ja. Rotkäppchen hätt's da einfacher gehabt, ja. Große Nase, großes Maul. Einfach, ja, war halt nicht die Großmutter. Aber hier war es schwieriger gewesen. Diese Leute hier, die verstellten sich und die haben das ganz geschickt angestellt. Hammergeschichte und Hammerlist. Dann heißt es in Vers 16, es geschah aber nach 3 Tagen, nachdem sie mit ihnen einen Bund gemacht hatten, da hörten sie, also die Israeliten, dass jene aus ihrer Nähe waren und mitten unter ihnen wohnten. Denn als die Kinder Israels weiterzogen, kamen sie am 3. Tag zu ihren Städten. Die hießen Gibeon, Kaphira, Beeroth und Kirjat Jearim. Und die Kinder Israels schlugen sie nicht, weil die Obersten der Gemeinde ihnen geschworen hatten bei dem Herrn, dem Gott Israels. Aber die ganze Gemeinde murrte gegen die Obersten. Da sprachen alle Obersten zu der ganzen Gemeinde. Wir haben ihnen geschworen bei dem Herrn, dem Gott Israels. Darum können wir sie nicht angreifen. Was zur Folge hat? Der Feind im eigenen Bett. Was ist damit besiegelt? Was tun? Sie überlegen sich eine List.
Übrigens, genau das gab es bei den anderen Völkern nicht. Die hätten einen Dreck darauf gegeben, dass sie einen Bund geschlossen hätten. Die hätten sich gesagt, was interessiert uns unser Geschwätz von gestern? Aber das finde ich so stark. Die Israeliten hier sagen, wir haben einen Bund geschlossen und dieser Bund ist gemacht und diesen Bund erfüllen wir. Finde ich mega stark. Das mal am Rande. Vers 20 heißt es dann, so wollen wir nun an ihnen handeln. Wir wollen sie leben lassen, damit nicht ein Zorn über uns kommt und des Eides willen, den wir ihnen geschworen hatten. Was man verspricht, soll man halten. Das galt für sie untereinander, das galt auch im Blick auf Gott. Ja. Vers 27, und Josua machte sie an jenem Tag zu Holzhauern und Wasserschöpfern für die Gemeinde und für den Altar des Herrn, an dem Ort, den er erwählen würde. Und so ist es bis zu diesem Tag, natürlich bis zum Tag der Abfassung. Ja. Das war, da kann man auch Parallelstellen lesen, dass die Gibeoniter ihnen da sozusagen, es wurden Dienstleister für die Israeliten. Wir kommen jetzt zur eigentlichen Lektion dieser ganzen Geschichte. Die Lektion dieser Geschichte liegt in der Folge dessen, was da passiert ist. Ich habe es bereits schon vorher gesagt. Ja. In dem Märchen von Rotkäppchen und der Wolf landet der Wolf im Bett der Großmutter und das besiegelt das Schicksal von Rotkäppchen. Ja, wir kennen diese Geschichte, seht ihr am Bild. Bei den Gibeonitern in der Realität landeten die Gibeoniter auch im Bett mit den Israeliten, ja, weil das war eine intime Abmachung, eine Beziehung. Und das hatte Folgen für Israel gehabt. Und wie gesagt, deswegen haben wir auch das Alte Testament. Überall, wo sie in einen Kompromiss reinfielen, hat das Folgen. Oftmals haben sie ihren Gott verlassen und sind den Göttern nachgefolgt oder haben alles Mögliche angestellt. Und es hatte Konsequenzen. Und ich denke, und das ist die Lektion, das geschieht auch bei uns im Privaten. Bündnisse sind mega wichtig. Wir schließen auch heute noch Bündnisse. Können wir mal ein bisschen sammeln? Wo schließt man zum Beispiel einen Bund oder ein Abkommen? Arbeitsvertrag. Mietvertrag. Ehe. Was? Noch was? Taufe. Super. Noch was? Das sind schon mal ein paar, oder? Und tatsächlich können solche Verträge sehr gut sein. Ich finde das auch super, dass wir diese Verträge haben, damit du halt eben nicht aus deiner Mietwohnung rausfliegst. Aber manchmal ist es auch fatal. Ja? Als wir damals von Siegen weggingen, hatten wir einen 10-Jahres-Vertrag gehabt. Wir waren 4 Jahre in Siegen und irgendwie hatten wir den Eindruck gehabt, es ist ja egal. Ich weiß auch nicht, wieso wir das gedacht hatten. Wir können ja trotzdem kündigen. Ja? War ein bisschen naiv gewesen. Und wir mussten einen Nachmieter finden und wir fanden keinen. Und da konnte nur noch Gott eingreifen. Und tatsächlich hat das funktioniert. Und so konnten sie unseren Vertrag übernehmen. Wir konnten den nicht einfach brechen, sonst hätten wir 6 Jahre lang für eine leere Wohnung Miete zahlen müssen. Da ist es verhängnisvoll. Oder ein Arbeitsvertrag. Du schließt einen Arbeitsvertrag und du bist in einer Firma drin und bist Sklave. Du fühlst dich wie so ein Sklave in der Firma drin und kommst irgendwie nicht raus aus der Nummer. Oder du hast mit einem Kollegen du hast eine Firma aufgebaut, ja, einen Firmenpartner, das gibt's auch. Du bist mit einem zusammen, baust was auf und du merkst nach 1-2 Jahren, das Ding funktioniert nicht. Er hintergeht dich, er ist vielleicht faul oder er verleumdet dich oder was auch immer. Und du merkst, es funktioniert nicht und du kommst nicht raus aus der Nummer. Oder da kommt eine Frau auf mich zu und sagt, ich weiß mir nicht mehr zu helfen. Da ist hier mein Mann und er hat mir alles versprochen und er hat mir gesagt, hey, ich sehe das zwar nicht ganz so mit dem Glauben, wie du das siehst, aber ich stehe da voll dahinter. Ich werde dich immer unterstützen und ich liebe dich von Herzen. Ist alles wunderbar. Und er lästert nur ab, jedes Mal, wenn ich in den Gottesdienst will. Und das ist so heftig und ich muss immer diese Kompromisse schließen. Da merkt man dann, wenn ein Vertrag Konsequenzen hat. Oder ein Kredit, aus dem du nicht rauskommst. Das kann auch eine heiße Sache sein. Ja? Du machst einen Kredit über 35 Jahre und du zahlst im Monat mal so 600 Euro da rein. Ja? Kein Problem bei dem Job. Und du verlierst deinen Job und kannst diesen Kredit nicht mehr bedienen. Das sind Dinge, die können unter Umständen mega fatal sein. Und da merken wir plötzlich, wie sich da was entpuppt. Oder in dem Märchen zu sagen, nicht alles, was wie Großmutter aussieht, ist Großmutter. Ja? Darum müssen wir Bündnisse prüfen, die wir eingehen. Wir können sagen, ja, aber das Haus ist Großmutters Haus und das Bett ist Großmutters Bett, die Haube ist Großmutters Haube. Nur die Nase, der Mund und die Ohren, die sind ein bisschen zu groß. Okay, die wachsen ja sowieso, ja, wisst ihr, das Nase und Ohren, das Einzige ist, was immer wächst. Okay, ist ein bisschen schneller gewachsen, oder? Ja, und dann geht man so einen Kompromiss ein. Und hier möchte ich einfach mal drauf eingehen. Dass im Märchen heißt es, das Märchen beginnt so. Es war einmal ein kleines, süßes Mädchen. Das hatte jedermann lieb, der sie nur ansah. Am allerliebsten aber ihre Großmutter. Die wusste gar nicht, was sie alles dem Kind geben sollte. Ich finde das so einen starken Anfang und mir hat das immer als Kind so toll gefallen. Weil was für eine super Großmutter. So eine hatte ich auch gehabt. Und weißt du, warum ich diesen Beginn liebe? Weil dieser Beginn, diese Haltung der Großmutter, die Haltung ist, die Märchen, da erträumt man sich was. Aber das ist eine Realität im Reich Gottes mit Gott. Schaut mal mit Israel, heißt es in Hosea 11, Vers 1. Als Israel jung war, sagt Gott hier über Israel, als Israel jung war, liebte ich ihn. Aus Ägypten habe ich meinen Sohn gerufen. Mit menschlichen Banden zog ich sie, mit Seilen der Liebe. Boah, wie stark, oder? Das ist Gottes Herz für Israel. Das findest du durch die ganze Bibel hindurch. Das ist übrigens der Grund, warum wir dieses auserwählte Volk haben. Damit wir immer eine Illustration haben, wie Gott mit Menschen umgeht. Wie er Menschen liebt. Und deswegen ist auch der Gott des Alten Testaments der gleiche wie der Gott des Neuen Testaments. Und das bringt das hier zum Ausdruck. Er führte sie aus der Sklaverei. Er versorgt sie 40 Jahre in der Wüste. Er räumt Hindernisse aus dem Weg. Er beschenkt sie mit Land, mit Wohlstand, mit Segen. Und weißt du was? Genau das Gleiche tut er mit dir. Und das ist Gott. Schau mal, das sagt jetzt Jesus. Johannes 15, Vers 13. Größere Liebe hat niemand als die, dass einer sein Leben lässt für seine Freunde. Das ist, ich sage das bei jeder Trauung, sage ich das, wenn ich über Liebe spreche. Was ist eigentlich Liebe? Das ist Liebe. Ihr seid meine Freunde, wenn ihr tut, was ich euch sage. Und Jesus hat das bewiesen, wie lieb er uns hat. Ohne Ende. Was kann ich dem Menschen Gutes tun? Gott liebt uns, er beweist seine Liebe, dass er alles für uns hingibt, obwohl wir so vermasselt haben. Ja? Und um uns, so heißt es in Epheser 2, Vers 10, wir sind seine Geschöpfe erschaffen in Christus Jesus zu guten Werken, die Gott zuvor bereitet hat, damit wir in ihn wandeln sollen. Hey, was gibt's Besseres? Das ist Gottes Agenda für dich. Das ist kein Märchen. Das ist kein Märchen, was wir mal vorlesen. Ach, wie schön wäre es, wenn es Realität, das ist Tatsache. Und das haben viele hier erlebt, ganz persönlich. Das haben Menschen hier erlebt in der Bibel. Deswegen studieren wir die Bibel, deswegen studieren wir Gottes Wort. Und das erlebst du. Das ist die Ausgangssituation. Eigentlich Honeymoon. Das ganze Leben Paradise. Wenn ich der Wolf werde. Ja? Wenn ich der Wolf werde, der böse Wolf. Im Märchen heißt es weiter, wie nun Rotkäppchen in den Wald kam, begegnete ihm der Wolf. Rotkäppchen aber wusste nicht, was das für ein böses Tier war und fürchtete sich nicht vor ihm. Wisst ihr was? Ich habe den Eindruck, dass wir ähnlich wie Rotkäppchen nicht wirklich glauben und wissen, dass wir es mit dem Bösen zu tun haben. Wir gehen in den Wald, ja, alles gut, die Welt ist gut, wir leben in einem guten Land, uns geht's gut, wir haben das ja verdient, oder? Wohlstand ist für uns ja hier, das ist für uns die Basis. Und wenn dann mal ein bisschen was wegbröckelt und wir können halt uns nicht mal einen Urlaub leisten, weil es nicht funktioniert, Gott, warum lässt du das zu? Das ist für uns der Standard. Lukas kam zurück aus Uganda, boah, hey, der war so umgewandelt, der war so zufrieden, er sagte, boah, und er hat uns mehrmals am Tag gesagt, hey, ich bin da unterwegs, warum meckerst du immer? Es ist doch alles wunderbar, ihr habt doch alles. Hey, du solltest mal sehen, wie die da unten leben. Versteht du? Da siehst du eine ganz andere Basis. Uns geht es so gut, wenn der böse Wolf nicht wäre. Aber wir müssen mit dieser Realität halt leben. Und tatsächlich leben wir nicht im Paradies. Gerd, du hast letzte Woche darüber gesprochen. Im Paradies war alles wunderbar, wenn dieses Tier da nicht gewesen wäre, was es auch immer war, diese Schlange. Gerd, du hast ja Schuhe daraus gemacht. Es wäre schön, wenn das so einfach wäre. Wohl. Aber der Teufel findet immer neue Wege. So ist es ja manchmal. Wir denken, komme ich mir zurecht. Aber der Teufel findet immer irgendwelche Wege, uns kaputt zu machen. Paulus bezeichnet den Teufel als Schlange. Die Bibel bringt oft gerne so Parallelen zu Tieren. Paulus bezeichnet den Teufel nicht als Schlange und auch nicht als bösen Wolf, sondern als brüllenden Löwe. Ja? Das lest ihr im 1. Petrus 5, Vers 8. Da steht, seid nüchtern und wacht. Wer ist angesprochen? Du, ich, wir. Seid nüchtern und wacht. Euer Widersacher, der Teufel, geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlingen kann. Und seine Absicht ist nicht, uns zu umgarnen oder zu beschenken, sondern zu verschlingen und zu vernichten. Warum sollen wir nüchtern sein und ständig wachen? Ja? Weil er dein und mein Widersacher ist. Das ist so, das ist eine Realität. Und der Wolf wird hier auch genannt. Jesus nennt ihn als Wolf. Matthäus 7, Vers 15. Hütet euch vor den falschen Propheten, die in Schafskleidern zu euch kommen. Inwendig aber sind sie reißende Wölfe. Wir lieben ja alle Tiere, ja? Aber hier haben wir tatsächlich diesen Vergleich. Und interessanterweise das gleiche Tier, was wir auch in unserer Illustration haben. Und wisst ihr, das ist keine Märchenstunde. Das sind Worte Jesu und die sind Realität. Das heißt, wenn es hier die Rede ist von Propheten, von falschen Propheten, die in Schafskleidern zu euch kommen, diese Verführung, die auf mich einkommt, die einen Bund mit mir schließen will oder mich einlullen will, die kann mega fromm daherkommen. Und darum ist es wichtig zu prüfen. Ja, diese Gibeoniter, die kamen ja total heilig. Oh, wir wollen ja nur euren Gott anbeten und wir finden das ja so gut, was der gemacht hat und wir sind ja wie ihr. Was nichts anderes bedeutet, selbst die Großmutter muss nicht die Großmutter sein. Ja, also so im übertragenen Sinn. Das kann zum Beispiel jemand sein, der dir seine ganze Liebe verspricht. Kann der Liebe Sünde sein? Da kommt jemand und sagt, hey, das ist so echt, das ist... Aber prüfe es. Das kann ein Jobangebot sein, was so super aussieht. Das muss ja von Gott sein. Das gilt es zu prüfen. Das kann sogar ein Rat sein, das kann ein Buch sein, das kann selbst ein Gedanke sein, der in dir aufkommt. Das kann sogar ein Christ sein. Es gibt zurzeit eine Gruppe von Leuten, die durch unsere Gemeinden in Stuttgart tingeln und junge Leute zum Bibelstudium einladen. Das ist hier auch schon passiert. Das passiert gerade aktuell. Das ist eine Sekte, die befindet sich in Stuttgart. Vielleicht sitzt die Person jetzt auch gerade hier und wird dich nachher einladen zu einem Bibelstudium. Wir wissen das von Leuten, die da drin waren und die gesagt haben, hey, ich brauche hier Hilfe. Das sieht mega, mega fromm aus. Ein Bibelstudienkreis, ein internationaler Bibelstudienkreis, komm doch dahin. Und wir wissen von einer Person, die war über Monate da drin, die so da reingezogen wurde, die sich nicht mehr zu helfen wusste, rauszukommen. Das kann auch etwas sein. Deswegen prüfen. Nicht alles, wo Großmutter draufsteht, das ist Großmutter. Also, hinter allem steckt das Ziel des Wolfs, Rotkäppchen zu vernaschen, könnte man erstmal vorsichtig ausdrücken. Ja? Und das Vernaschen, das geht dann mehr, das geht dann richtig rein, zu verschlingen. Und das ist eben nicht so leicht zu erkennen, weil dieser Wolf oft so fromm daherkommt, falsche Propheten in Schafskleidern. Oh, wir kommen um den Namen des Herrn, deines Gottes willen. Oder weil er so echt daherkommt wie die Gibeoniter. Oder weil er so modern, so zeitgemäß, so alltagsrelevant ist. Hey, für uns ist es mega wichtig, alles zu prüfen. Ja, auch wenn wir mit in christlichen Bereichen unterwegs sind. Nicht jeder, der einfach von Einheit spricht, das ist die Einheit, die ich suche. Sondern wir sind hier echt aufgerufen, dass wir da auf der Hut sind. Ich gebe euch mal einen Schlüsselsatz. Es steht im 2. Timotheus, und das betrifft alle, 2. Timotheus 3, Vers 12, alle, die gottesfürchtig leben wollen in Christus Jesus, werden Verfolgung erleiden. Tatsächlich geschieht das heute bei gefühlten 90% weltweit. Die richtig mega Verfolgung, die können nicht ins Kino gehen, die können irgendwo in der Güllegrube sich treffen, damit sie nicht entdeckt werden. Das ist nicht so wie bei uns. Und man fragt sich, hast du dich schon mal gefragt, Moment, wenn die Bibel wirklich Gottes Wort ist und hier steht, alle, die gottesfürchtig leben wollen in Christus Jesus, werden Verfolgung erleiden, dann muss ich auch ganz ehrlich sagen, das stimmt doch nicht ganz. Erleidest du gerade Verfolgung? Vielleicht, vereinzelt. Aber da muss man sagen, Moment mal, also Paulus, du hast halt eben nicht in Stuttgart gelebt. Ja. Aber wisst ihr, diese Art Verfolgung, die Paulus hier anspricht, das heißt einfach, alle, die gottesfürchtig leben, werden es mit diesem Wolf zu tun haben, auf irgendeine Art und Weise. Aber es geschieht völlig unterschiedlich. 1918 hat der US-Gewerkschafter Nicholas Klein Folgendes gesagt. Er wurde ziemlich befeuert von verschiedenen Seiten. Er hat gesagt, also das ist jetzt gegenüber einem Feind, zuerst ignorieren sie dich, dann verleumden sie dich, dann bekämpfen sie dich, dann bauen sie dir ein Monument. Megasatz. Dürft auch gerne abfotografieren. Zuerst ignorieren sie dich, dann verleumden sie dich, dann bekämpfen sie dich, dann bauen sie dir ein Monument. Das ist eine Formel. Das ist eine Formel. Und jetzt schau mal, auf irgendeiner Ebene erlebst du vielleicht gerade etwas, wo du sagst, ja, das erlebe ich. Und da sollte ich vielleicht auf der Hut sein. Also, zuerst ignorieren sie dich. Wenn du dann größer wärst, dann verleumden sie dich. Wenn du dann beliebter bist, dann bekämpfen sie dich. Wenn du dann nicht mehr aufzuhalten bist, dann bauen sie dir ein Monument. Boah, das ist so super, was du machst. Das ist so toll. Hey, können wir nicht zusammen irgendwie, ja? Und das ist eine interessante Formel, die wir anwenden sollen. Das heißt nicht, dass wir mega kritisch durchs Leben gehen. Wir gehen freudig durchs Leben. Wir gehen in tolle, wie das Rotkäppchen, ja. Wir laufen durchs Leben. Aber wir sind uns bewusst, wenn da plötzlich so eine Großmutter da steht, dann schau mal, ist das wirklich die Großmutter? Und sicherlich hast du irgendwie auch schon alle Phasen mal erlebt. Ignorieren ist demütigend. Das erlebten wir in den ersten Jahren als Gemeinde. Was ist denn das da für eine schmierige Sekte, die sich da trifft? Da hörte ich mal, wie zwei Leute sich da unterhielten. Ja? Sagst du, ja, irgendwie klein und schmierig, ja, mag ja sein, aber wir sind doch keine Sekte. Bekämpfen ist ermüdend. Aber wisst ihr was? Das Gefährlichste ist das Monument. Wenn sie ein Monument um dich bauen, wenn es alles glatt läuft, und dass du dich fragen musst, was ist hier los? Was passiert hier gerade? Schau mal hier in Vers 9. Deine Knechte sind gekommen um den Namen des Herrn, deines Gottes willen. Oh, sie tun so mega fromm. Sie tun so mega fromm. Und Josua sagt, oh, wie toll. Hey, das fühlt sich doch gut an. Sie haben immer gekämpft, ja, in Jericho mit Ai und überall Feinde, überall böse Menschen um sie herum. Und nun kommen welche und die klopfen dir auf die Schulter und sagen, hey, das ist so super, was ihr macht. Komm, lass uns irgendwie zusammenspannen. Merkt ihr? Und dann kommen diese Bündnisse und da passen wir auf und da schauen wir. Ich gebe gleich einfach da noch ein paar Dinge weiter. Egal, was es ist immer der Löwe, der dich verschlingen will, der Wolf, der dich zerreißen will, die Schlange, die dich verführen will. Und deshalb, lass uns auf der Hut sein. Aber wisst ihr was? Im Märchen habe ich ja gesagt, kommt immer das Happy End. Und ich finde das so stark. Und wisst ihr was? Bei Gott kommt auch immer das Happy End. Und das macht mich so froh, dass wir hier nicht stehen und irgendwelche Trübsal blasen. Oder das Arm-Sünderlein-Lied singen. Sondern, dass wir wissen, es ist immer das Finale da. Im Märchen ist es der Jäger, der da kommt. Und der da die Operation durchführt mit dem Wolf, ja. Der Schweizer Psychologe Arthur Brüllmeier interpretiert das Märchen folgenderweise. Bezeichnend sagt er, wie der Jäger den schlafenden Wolf begrüßt. Und das ist wirklich, oh Zitat Grimms Märchen, finde ich dich hier, du alter Sünder. Dich habe ich schon lange gesucht. Und dann sagt er, dieser Psychologe, der alte Sünder ist Luzifer, der Abgefallene, der Lügner und Verführer. Der Jäger schießt ihn nicht, denn er könnte ja Rotkäppchen und die Großmutter im Bauch töten. Interessanter Gedanke, ja? Der Jäger schneidet die Verschlungenen, nicht die Gefressenen, mit der Schere heraus. Er löst sie heraus, er erlöst sie. Erlösung bedeutet Schritt von der Finsternis ins Licht. Hier in der Geschichte kann der Deal nicht rückgängig gemacht werden. Bei den Gibeonitern. Weil das ist Realität. Das ist einfach mal so. Israel muss mit den Gibeonitern zurechtkommen. Und sie brechen den Bund nicht, sie bleiben loyal. Und es gibt Bünde, die kannst du nicht einfach auflösen, das haben wir vorhin gesagt. Aber wisst ihr was? Das, was dieser Psychologe gesagt hat, das passt mega gut auf unsere Realität in unserem Leben, auf Jesus. Im 2. Korinther 5, Vers 15 steht, er ist deshalb für alle gestorben, damit die, welche leben, nicht mehr für sich selbst leben, sondern für den, der für sie gestorben und auferstanden ist. Darum, ist jemand in Christus, so ist er eine neue Schöpfung, das Alte ist vergangen, siehe, es ist alles neu geworden. Wisst ihr, und darum nennt die Bibel das Wiedergeburt. Jetzt tun wir nochmal dieses Bild vor Augen. Ja, da wird dieses Rotkäppchen verschlungen und wenn das im wahren Leben passiert, dann ist es durch. Da kannst du so viel schnippeln, wie du willst. Das ist tot, das ist vorbei. Und das ist das, was jetzt in der Bibel kommt. Eigentlich ist für uns Game Over. Und jetzt kommt Gott und Jesus kommt in dieses, ich will nicht sagen in das Spiel, in die Szene hinein und macht einen Austausch der Geisel. Und er sagte, hier, nimm mich. Lass ihn frei. Ich möchte nicht, dass du ihn verschlungen hältst. Nimm mich. Und er verschwindet. Er wird vernichtet. Er geht ans Kreuz. Er sagt, es ist vollbracht. Für dich und für mich. Das ist der Jäger, der hier ins Spiel kommt, der Erlösung schafft. Nicht, indem er einfach mal einen Schuss absetzt, sondern indem er sich selbst zum Opfer macht. Indem er selbst da reintritt, ja. Das macht Jesus. Nimm mich anstelle der Geisel. Also das geschieht auch nicht automatisch, sondern alle, die an ihn glauben, gehen nicht verloren, sondern haben ewiges Leben. Das ist die Geschichte, die Jesus hier gibt. Und das ist auch die Lösung. Schaut mal, im Vers 14. Da nahmen die Männer Israels von ihrer Speise, also von den Gibeonitern, aber den Mund des Herrn befragten sie nicht. Und Josua machte Frieden mit ihnen und schloss einen Bund mit ihnen. Wir alle wissen, dass es so viele verlockende Dinge um uns herum gibt. Die sehen so verlockend aus. Wenn du mal richtig Hunger hast und da wird dir so ein Steak vor die Nase gehalten oder so ein Grünkernbratling oder so irgendwas. Ja. Je nachdem, welche Kategorie du gehörst. Ja. Und dann so, oh. Aber das, was so verlockend aussieht, ist vergammeltes Brot. Hey, überlegt euch das mal. Die kommen mit diesem verschimmelten Brot und sagen, probiert mal. Und ich fasse es nicht. Die essen dieses verschimmelte. Die Männer nahmen von ihrer Speise. Das war vergammeltes Brot. Und Gott muss doch verstehen, Leute, spätestens jetzt. Ja, ihr müsst, das ist doch nichts Frisches. Und ich denke, manchmal sieht das so verlockend aus um uns herum und wir bedienen uns dessen. Und Jesus, er gibt uns eine neue Speise. Er gibt uns was Frisches, was völlig Neues. Das ist übrigens, wenn wir das Abendmahl nehmen, eigentlich hätten wir heute das Abendmahl machen müssen, feiern müssen. Das ist frisch. Okay, unsere Matzen sind ja auch nicht immer ganz frisch, die wir hier haben. Ja? Aber das ist ja ein Symbol. Das ist aber frisch, das ist Frische. Kommt her zu mir. Das ist das Brot, was er uns gibt. Er gibt uns Brot, er sagt damit, hey, was ich hier habe, das ist lebendig. Oder erinnert euch an die Geschichte, wo Jesus an diesen Jakobsbrunnen kommt und da steht diese Frau, die schon so viel Mist erlebt hat. Ja, ich weiß, du hast schon so viele Männer gehabt und den Mann, den du jetzt hast, der ist gar nicht dein Mann. Und ich sagte, woher kennst du mich? Ja? Und sie hat so viel Müll erlebt, sie hat so viele falsche Bündnisse ist sie eingegangen, so viele falsche Entscheidungen hat sie getroffen. Und dann sagt Jesus ihr, komm zu mir. ich gebe dir Wasser. Und wer von diesem Wasser trinkt, das ich ihm geben werde, den wird in Ewigkeit nicht dürsten, sondern es wird ihm zu einer Quelle von Wasser werden, bis das bis ins ewige Leben quillt. Und das wirkt er in dir. Das ist er, der das in dir wirkt. Gnade, immer wieder zurück zu Jesus zu kommen. Vergebung, auch trotz falscher Entscheidungen. Und wichtig für unsere Geschichte hier, Sensibilität. Und einen Geist, mit dem ich unterscheiden kann. Und das ist eigentlich das A und das O. Er versorgt uns mit seinem Geist, mit seinem Heiligen Geist. Und dieser Heilige Geist, der lebt in dir. Und er gibt dir Geschwister um dich rum, die dir helfen, Dinge zu unterscheiden. Wenn du vor einem Bündnis stehst, das kannst du, wie heißt es hier? Sie nahmen von der Speise, aber den Mund des Herrn befragten sie nicht. Das merkst du, wenn du vor einer Entscheidung stehst, dann befragst du den Mund des Herrn. Dann sagst du, Gott, ich stehe hier vor einer Entscheidung, aber ich will deinen Willen tun, ich will nicht meinen Willen tun. Und dann berate dich mit Männern und Frauen um dich rum. Darum haben wir zum Beispiel Hauskreise oder Orte, wo wir einander helfen und unterstützen. Versteht ihr? Dass wir uns gegenseitig beraten, gegenseitig Rat holen. Und deswegen lehren wir Gottes Wort. Und dann gibt der Heilige Geist dir die richtige Entscheidung oder die du dann auch treffen wirst, dass dann auch die richtige Entscheidung ist. Und wir brauchen da keine Angst zu haben vor irgendwelchen Gibeonitern, wenn wir den Mund des Herrn befragen. Das gilt in jeder Situation. Die Message hier ist klar. Die Message soll einfach hier lauten, sei auf der Hut. Es läuft nicht einfach automatisch. Ja? Du darfst frohgemut durchs Leben gehen. Du darfst wissen, wie wir das vorhin gelesen haben hier, dass du sein Geschöpf bist, dass du in Christus Jesus geschaffen wurdest, zu guten Werken und dass er dich darin wandeln lässt. Das ist Gottes Agenda und das macht er mit dir und mit uns. Aber wir sind nicht blöd. Wir wissen, dass es einen Gegenspieler gibt und wir erleben das. Und das kann verschiedene Arten haben. Ja? Wir haben eben für Krankheiten gebetet oder für Dinge. Das können Anfechtungen, Angriffe oder was auch immer sein. Und das bringt uns wieder zurück zum Herrn. Wir befragen den Mund des Herrn und wir essen nicht das vergammelte Brot, sondern wir wenden uns an ihn. Und er versorgt mich wieder neu mit seiner Kraft, mit seinem Brot, mit seinem lebendigen Wasser. Und dann noch ein Wort zu diesen Bündnissen. Es kann ja sein, du hast bereits so ein Bündnis abgeschlossen und kommst nicht mehr raus aus der Geschichte. Israel hat es richtig gemacht, die haben dieses Bündnis nicht gebrochen. Es gibt Bündnisse, die kannst du nicht brechen. Die sind unauflösbar. Wisst ihr, was da in Römer 8, Vers 28, natürlich wisst ihr das, was da steht. Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Guten mitwirken. Denen, die nach seinem Vorsatz berufen sind. Sei es eine Ehe, sei es ein Job, sei es ein Kredit, sei es eine Partnerschaft. Es gibt Hoffnung darin. Und das ist das Wunder, was jetzt passiert. Gott hat seinen Geist in dich hineingelegt. Und nun kannst du, nicht mehr bestehst du, bist der immer negativ beeinflusst wird, sondern du darfst andere beeinflussen. Nehmen wir mal das Beispiel Ehe. Da heißt es, ich habe den Vers gar nicht aufgeschrieben. Okay, ach doch, da unten. 1. Korinther 6, Vers 14, denn der ungläubige Mann ist durch die Frau geheiligt und die ungläubige Frau ist durch den Bruder geheiligt. Nur mal als ein Beispiel, ja, wie jetzt ein Bündnis, was nicht einfach gelöst wird. Ich bin ja jetzt Christ, das haben die Korinther gemacht teilweise. Ich bin ja jetzt Christ, ich habe mit dem nichts mehr zu tun. Nein, Paulus sagt, hey, dieser Bund gilt, auch wenn du jetzt fromm bist. Aber du darfst jetzt positiv beeinflussen. Und das ist dieses Wunder, was Gott tut, was Gott hier mit den Gibeonitern und Israel getan hat. Und ich möchte einfach, dass wir immer leben und erleben, es gibt eine Lösung. Und da ist diese Lösung. Und egal, wo du dich jetzt gerade in einem Umfeld befindest, bring es zu ihm. Und bitte ihn darum, dass er dir die Weisheit gibt, diesen Feind zu entlarven und ihm nicht auf die Schliche zu kommen. Und das wollen wir jetzt gemeinsam tun, indem wir aufstehen und miteinander beten.